Der BR Schlagerbrunch
mit Tom Viehweg.
Grüß Sie und herzlich willkommen zum BR Schlager Brunch. Heute ist eine Legende zu Gast, mit der viele von uns aufgewachsen sind, zumindest akustisch, denn seit mehr als einem halben Jahrhundert haben die Menschen in Deutschland seine Melodien im Ohr und das quer durch die Generationen. Über 2000 Melodien und Lieder stammen aus der Feder von Christian Bruhn. Schlagerfans lieben vor allem die Titel und Evergreens, die er komponiert hat. Die erste goldene Schallplatte gab es für Zwei kleine Italiener, dann für die Hits von Drafi Deutscher, zwei goldene Schallplatten brachte ihm Mireille Mathieu ein und auch die Titelmelodie zur Kinderzeichentrickserie Heidi wurde vergoldet. Ein Leben für die Musik. Christian Bruhn, herzlich willkommen hier bei uns.
Grüß Gott.
Haben wir da noch was vergessen von den Berufsbezeichnungen?
Ich glaube nicht.
Dirigent vielleicht, ja? Ihr Kollege John Williams in den USA, inzwischen auch 92, dirigiert ja seine eigenen Werke auch regelmäßig. War das auch eine Passion von Ihnen, ein richtiges Orchester zu leiten?
Ja, es war zwar selten ein großes Orchester wie bei Jack Holborn, aber sonst, das gehört also normalerweise, der die Partitur geschrieben hat, dirigiert auch das Orchester.
Jack Holborn natürlich, einer der ZDF-Weihnachtsmehrteiler. Wir werden noch darüber sprechen heute. Sie haben sehr viele dieser Produktionen musikalisch unterlegt als Filmmusikkomponist. Gratulieren darf ich aber zuallererst noch. Am 17. Oktober hatten Sie Ihren 90. Geburtstag gefeiert. Herzlichen Glückwunsch auch von uns.
Ja, vielen Dank.
Herr Bruhn, in einem anderen Evergreen und Überhit von 1976 von John Miles lauten die ersten Zeilen »Music was my first love and it will be my last«. Also Musik war meine erste Liebe und sie wird meine letzte sein. Der Text ist ausnahmsweise mal nicht von Ihnen, aber würden Sie, dessen Leben immer die Musik war und auch immer noch ist, dieses Bekenntnis in dem Fall auch unterschreiben?
Das ist ja eine Parallele zu meinem Credo. Mein Credo lautet, meine Welt ist die Musik.
Und die niemals endende Liebe zur Musik, die ist da natürlich quasi inklusive.
Die ist da drin eingeschlossen, ja.
Ich habe mal bei uns im Archiv geblättert und gelauscht. Sie waren kurz vor Ihrem 70. auch schon mal bei uns im Hause im Bayerischen Rundfunk. Da gab es BR Schlager noch nicht. Aber da haben Sie gesagt, Sie fühlen sich gar nicht wie 70. Sie fühlen sich heute, 20 Jahre später, dann auch nicht wie 90?
Ich fühle mich wie 89. Ja.
Aber ist es tatsächlich so, dass Musik auch jung hält in jeder Hinsicht?
In jeder Hinsicht, vor allen Dingen, da wir mit sehr viel Technik arbeiten und ständig lernen müssen, wie diese Technik denn funktioniert. Und ich habe auch noch ein Notensystem, das muss man auch extra lernen und das hält natürlich das Gehirn wach. Ne?
Das heißt, Sie arbeiten als Komponist auch gar nicht so sehr, wie man sich das als Laie vielleicht vorstellt, an einem Klavier, an einem Flügel, sondern mehr am Schreibtisch.
Ich schreibe Partituren, als ich noch richtige Partituren geschrieben habe, die schreibe ich am Schreibtisch, ja. Und viele Musik macht man auch direkt, wenn man es im Kopf hat, gibt man direkt in den Computer ein.
Das Jahr 2024, das hat für Sie nicht ganz so toll angefangen. Da waren Sie einige Wochen in einer Klinik und kurioserweise aber zur gleichen Zeit mit den Schlagerlegenden Ralf Siegel und Bata Ilic, wie wir gehört haben.
Das war in der Reha, das war nach der Klinik,
ja.
Das war ab 10. Januar. Und das war reiner Zufall. Mein Freund Ralf hatte sich auch irgendeiner Operation unterzogen. Und der unglückliche Bata Ilic war zu Hause gestürzt und hatte sich einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen.
Läuft die Genesung dann besser, wenn man von solchen alten Schlagerrecken umgeben ist?
Es war jedenfalls lustig.
Schwelgt man dann auch ein bisschen in Erinnerungen oder hat man da andere Probleme, wenn man in der Reha ist?
Wir haben uns schon an die goldenen Zeiten erinnert, alle drei, ja. Ralf Siegel, 27 Mal ESC.
Sie haben auch mit ihm zusammengearbeitet, kreativ?
Wir haben eine bekannte Produktion zusammen gemacht. Das ist mein Werk. Ein bisschen Spaß muss sein.
Ein bisschen Spaß muss sein. Legendär. Roberto Blanco natürlich. Ein Lied, das ohne ihn gar nicht lebensfähig wäre, oder? Er verkörpert das natürlich hundertprozentig.
Das ist sein Markenzeichen, nicht wahr?
Und natürlich ein Schlager auf der einen Seite und wie es bei Ihnen von der Karriere her auch war, Sie haben viel Werbung gemacht oder für die Werbung komponiert. Das gleiche Lied hat dann später, glaube ich, für Tiramisu-Werbung gemacht.
Wenn Sie den Namen erwähnen dürfen, gerne. Ja.
Wir haben erwähnt, dass Sie am 17. Oktober den 90. in aller Frische gefeiert haben. Wir wollen natürlich ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Wie hat Christian Bruhn gefeiert? Wer hat Ihnen die Ehre erwiesen? War es eine Riesenparty oder doch der engste Familienkreis?
Nein, es war schon eine größere Party. Es waren knapp 90 Leute. Nur mein Freund Roberto Blanco war leider erkrankt.
Okay.
Und noch ein paar waren erkrankt. Ralf Siegel ging es auch nicht so besonders gut, aber er war zumindest da. Und ja, die ganze Verwandtschaft.
Sie haben ja eine große Familie.
Ja, ich habe auch die Vergangenheit, es war auch alles da. Mhm. Und meine besten Freunde, die Musiker, waren auch da.
Und auch diejenigen, die vielleicht stimmlich ihre Songs interpretiert haben?
Katja Elfstein war da, mhm. Gitti von Gitti und Erika war mhm. da.
Auch ihre beiden Ex-Frauen gleichzeitig quasi?
Quasi ja.
Mhm. ja. Und wie lange ging es, die Party? Sie haben ja eine gewisse Erfahrung mit runden Geburtstagen.
Also diesmal ging es wirklich nur bis eins. Wir sind alle ein Jahr älter geworden und letztes Mal ging es bis zwei. Vor 5 Jahren ging es noch bis 4.
Udo Jürgens im BR Schlagerbrunch. Auch er wäre heuer 90 geworden, oder? Sie sind derselbe Jahrgang, Herr Brun.
Wir sind 17 Tage auseinander.
Mhm. Und vor 10 Jahren ist er schon gestorben. Viel zu früh musste er gehen. Sie haben als vielbegabter Künstler unter anderem unzählige Schlager komponiert. Hatten Sie beruflich jemals mit Udo Jürgens zu tun?
Wir haben uns nur ganz am Anfang in der Nachteule getroffen. Mhm. Das war eine Kneipe, da habe ich Klavier gespielt. Und Udo schneite rein, wollte aber nicht Klavier spielen. Und wir haben uns immer wieder getroffen und waren recht befreundet. Und ich habe ihn natürlich ungeheuer bewundert.
Und es gab ja auch Parallelen. Also Udos Karriere hat sich über nahezu 60 Jahre erstreckt. Er ist stilistisch vielfältig unterwegs gewesen zwischen Schlager, Chanson, aber auch Jazz und Popmusik. Und Sie haben mit Ihren vielfachen Begabungen und Talenten ja als lediglich Schlagerkomponist, die zu bezeichnen wäre ja schlichtweg falsch.
Ich muss zugeben, das höre ich auch nicht so gern, weil ich bezeichne mich als Komponist verständlicher Musik.
Ja. Ist deutschsprachige Musik immer verständlich?
Nein, vom Klang her, ich meine von den Noten her verständlich.
Mhm. Aber der Text sollte ja auch ein zentraler Bestandteil sein eines guten Schlagers.
Der Text ist ungeheuer wichtig und wenn man den unterschätzt, dann wird der Schlager nicht so groß. Mhm. Ne? Weil der Text macht die halbe Merkfähigkeit aus.
Wir haben vorhin Bata Ilic erwähnt, einer seiner größten Hits, Ich möchte Knopf an deiner Bluse sein. Der ist natürlich auch delikat auf der einen Seite, auf der anderen Seite verspricht er eine schöne inhaltliche Story, die er dann vielleicht auch nicht einhält, ich weiß es nicht. Aber einer der wenigen Songs, wo Sie sich auch eingemischt haben in den Text?
Ja, das war so, der Bärle kam mit der Zeile, Ich möchte Knopf an deiner Bluse sein. Und ich sagte, was hast du denn weiter? Nein, habe ich noch nichts, hat er gesagt. Und dann habe ich gesagt, was hältst denn du davon, wenn man macht, dann könnte ich nah, 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 nah bei deinem Herzen sein. Und legst du nachts die Bluse hin, dann bin ich froh, dass ich in deinem Zimmer bin. Das ist gut, hat er gesagt, das lassen wir so, das ist ganz gut. Ja.
Könnte man das heute noch so publizieren? Was glauben Sie? Wir spielen den Song sehr gerne.
Ja, es ist ja nur die Bluse. Ich meine, sie hat ja vielleicht auch noch ein BH drunter.
Dann hören wir doch mal ganz kurz rein.
Ich möchte der Knopf an deiner Bluse sein. Dann könnte ich na 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 bei deinem Herzen sein. Und legst du nachts die Bluse hin, dann bin ich froh, dass ich in deinem Zimmer bin.
Unglaublich, das und noch viel mehr aus der Feder von Christian Brun. Man kennt sie durch ihre Musik, man kennt sie aber auch auf der anderen Seite wieder nicht. Denn sie waren nie vorne auf der Bühne, sie waren immer im Hintergrund bzw. im Vorfeld tätig. Und wenn zum Beispiel ein Schlagertitel wie dieser durch die Decke gegangen ist, wie man heute sagt, dann waren sie ja schon fertig mit der Arbeit und konnten sich zurücklehnen.
Ja, ich habe mich nicht zurückgelehnt, ich habe einen neuen gemacht.
Also die Kreativpausen waren in Ihrer Hochzeit nicht besonders lang, vermutlich.
Nee, es gab Zeiten, da habe ich tatsächlich früh in München einen Werbejingle aufgenommen, mittags in Berlin ein paar Streicher synchronisiert und abends in Köln produziert. Ja, tatsächlich.
Und es war nicht nur der Knopf an Ihrer Bluse. Wir hören mal kurz rein in ein kleines Medley Ihres Schlagerschaffens.
Mama! Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein. Das war der Stern von Mykonos, das war sein Boot, sein Leben.
Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling, schade um die Tränen in der Nacht.
Tango, Pariser Tango, ich schenke dir.
Und natürlich der größte Hit, der im Gedächtnis geblieben ist, gleichzeitig aber auch der, mit dem Ihre Karriere so richtig gestartet ist, Zwei kleine Italiener. Das ist eine Sache, da müssen Sie uns bitte mal erzählen, wie Sie Text und Musik da erfunden haben.
Also ich bin ja kein Textdichter, der Text ist absolut von Georg Buschor.
Ihr langjähriger Partner auch als Textdichter?
Ja, leider auch schon verstorben. Mhm. Hinten die Zeile am Bahnhof, da kennt man sie. Sie kommen jeden Abend zum D-Zug nach Napoli. Das ist von mir. Ja. Ich weiß nicht, ob die Musik zuerst da war oder die Zeile. Georg hat immer mit Zeilen hausiert, auch mit Liebeskummer lohnt sich nicht. Und, und das war ja das erste Gastarbeiter- oder Fremdarbeiterlied, nicht? 10 Jahre vor Griechischer Wein. Und dementsprechend eine gewisse Wirkung gehabt, nicht? Obwohl es ein ganz einfaches, volkstümliches Gebilde ist, nicht?
Und war natürlich nicht nur der Karrierestart oder ein Nachbrenner für Ihre musikalische Tätigkeit. Sie waren ja schon eine Weile unterwegs, aber auch für Conny Frobös damals natürlich in jugendlichen Jahren.
Ja, das war auf jeden Fall Connys größter Verkaufserfolg, ja.
Heute zu Gast im BR Schlagerbrunch ist der Komponist und Textdichter. Man sagt Textdichter oder nicht Texter, Herr Bruhn?
Textdichter ist für die Schlagerschaffenden und Texter sind die Werbetexter.
Aber Sie haben auch Werbespots komponiert, aber nur die Musik, nicht
ja,
die...
Ja, da wird bei der Werbung der Text vom Texter vorgegeben.
Wobei die gesungenen Werbespots im Fernsehen jetzt deutlich abnehmen, habe ich das Gefühl.
Ja, man will, glaube ich, mehr Text unterbringen. Ne?
Bei der Filmmusik ist es ähnlich. Die Musik, obwohl manchmal ja ikonisch, ist beim Film bzw. auch beim Fernsehen kein Selbstzweck, sondern das unterstützt ja die Handlung. Das steht nicht so sehr im Mittelpunkt. Wie lebt man damit als Komponist?
Die Musik dient natürlich in erster Linie der Emotion und den Bestrebungen des Regisseurs. Aber man hat doch durch die Komposition gewisse Freiheiten. Und das macht eben bei der Schaffung von Illustrationsmusik, das macht Spaß, dass man auch die Stimmung je nach Bild und je nach Aktion mit der Musik erfassen kann.
Ein paar Beispiele haben wir auch zusammengestellt und Sie können uns jetzt aus dem Gedächtnis bestimmt sagen, was wir gleich hören werden an Filmmusik.
Ich habe keine Ahnung, ich habe ja unzählige Filmmusik gemacht.
Nennen Sie einfach mal 5, wo Sie glauben und erwarten, dass wir die jetzt gerade vorbereitet haben.
Also es könnte Captain Future sein, es könnte Tim Thaler sein. Es könnte das große Orchester, die Beginnmusik von
Jack Holborn
sein.
Auf großer
ja,
Fahrt.
Ja, ja. Und ja, es gibt ja auch noch Silas und viele andere Serien, aber das sind wohl die Knaller, die er spielen werden.
Dann hören wir mal rein. Filmmusik von Christian Bruhn. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass diese Musik natürlich dazu dient, das, was der Regisseur im Film oder im Fernsehen Mehrteiler transportieren möchte, unterstützt, aufgreift. Wann kommt der Filmmusikkomponist Herr Bruhn ins Spiel? Wenn der Film, wenn die Szenen fertig sind oder sogar schon, wenn das Drehbuch erst geschrieben wird, ab wann ist man dabei?
Man ist normalerweise erst dabei, wenn der Film fertig ist. Hoffentlich, wenn er fertig geschnitten ist und hoffentlich wird er dann nicht nochmal umgeschnitten. Und man sitzt mit dem Regisseur oder mit der Cutterin am Schneidetisch und notiert sich die einzelnen Längen und die Bedeutung und die Thematik der Musik.
Und der Regisseur will auch schon vom Stil her eine gewisse Instrumentierung haben, oder?
Es gab einen Regisseur, der hat sich Musik zurechtgelegt, die ihm dafür passte. Und die musste man dann so ein wenig nachäffen. Aber ich hab sie immer anders gestaltet. Ja. Bei Tim Thaler ist mir das Thema direkt am Schneidetisch eingefallen, wo das Flugzeug hinter dem Wald abstürzt.
Und Tim Thaler wurde ja auch instrumentiert mit ganz neuen elektronischen auch Instrumenten. Das war ja auch ein neuer Höreindruck für viele Menschen.
Ja, wir haben, seit es die Synthesizer gab, haben wir sie benutzt, weil sie einfach so interessant waren und eben neue Möglichkeiten boten.
Das heißt, Sie waren auch ein bisschen Trendsetter.
Mit Captain Future auf jeden Fall.
Captain Future, da ist natürlich auch eine legendäre Filmmusikmelodie, die sich dahinter verbirgt. Da sprechen wir aber in dieser Stunde noch darüber. Christian Bruhn, heute im BR Schlager Brunch. Major Tom im BR Schlager Brunch, völlig losgelöst am Sonntagvormittag. Die offizielle Torhymne auch des DFB immerhin. 1982 war es, ein Werk von Peter Schilling. Mein Gast ist heute der Komponist und Musikproduzent Christian Bruhn. Ja, hätte auch von Ihnen sein können, oder Major Tom?
Ja, das ist schon sehr genial, das völlig losgelöst. Diese völlig verschiedenen beiden Musikteile, das ist ein großer Wurf.
Also Sie können auch neidlos jemandem sagen, das hast du super komponiert.
Ich bin ein Bewunderer, ich bin kein Neider.
Interessant auch, wie so ein Song seinen Weg nimmt. Und dann hat ihn ja später auch noch die Sportartikelfirma Adidas entdeckt. Da ging es um die Vorstellung der EM-Trikots. Da waren auch immer Variationen von Major Tom zu hören. Und jetzt wird es aber spacig aus Ihrer eigenen Feder im BR-Schlagerbrunch. Und wir kommen vom Major zum Captain, zum Captain Future. Science-Fiction-Musik erster Güte, die sogar mich an meine Jugend erinnert, und zwar ganz heftig Anfang der 80er, als ich bewusst die ersten Serien auch schauen durfte im Fernsehen. Ein sehr cooler Sound, Herr Brun, das darf ich Ihnen einfach mal sagen. Klang damals neu und war aber nicht ganz neu, oder?
Ja, das ist so eine Mischung aus Pop und Beat und Disco und ein bisschen Jazz ist auch drin. Mhm. Und dann eben die Vokalise, der Sopran, der das Thema singt, das war auch...
Das ist schwer zu singen, oder? Das hat einen ziemlichen Umfang.
Für einen Schlager wäre der Umfang zu groß, ja.
Ja, das glaube ich.
Also für eine Sopranistin ist er gerade richtig.
Mhm. Ja. Also eine sehr originelle Melodie, die aber gar nicht so sehr für Science Fiction gedacht war ursprünglich, habe ich gelesen.
Der Komponist schmeißt nicht gern was weg. Und das war ursprünglich, habe ich das für einen Western angeboten, also völlig anders instrumentiert, mit Hörnern natürlich.
Aha.
Und dann kam eben der Auftrag für Captain Future. Und ich habe gesagt, du hast da eigentlich noch eine sehr hübsche Melodie, wenn du die anders instrumentierst.
Mhm.
Und das habe ich eben dann völlig umgewandelt und mit dem Sopran als Liedstimme und mit einer fantastischen Crew von Musikern, die unheimlich viel beigesteuert haben.
Das Interessante an Captain Future ist ja auch, die Geschichte selber ist ja schon relativ alt, stammt aus den 40ern. Ende der 70er ist dann in Japan diese Zeichentrickserie entstanden mit dem Professor Simon Wright und das lebende Gehirn und Greg der Roboter und eben im Mittelpunkt Captain Future. Und interessanterweise hatte diese Serie, diese Zeichentrickserie in jedem Land eine andere Musik.
Ja, also wie das zustande gekommen ist, ist mir auch nicht klar. Der deutsche Verleih hat da wohl nicht so richtig aufgepasst. Der deutsche Verleih war der Zentralverleih für Europa.
Mhm.
Die japanische Musik war ausgezeichnet.
Die haben Sie gehört vorher?
Ich habe sie hinterher mal gehört.
Ach so. Mhm.
Und war aber doch eben nicht so markierend, wenn ich bescheiden sein darf, wie die meine.
Und dann kam ja zu diesem großen Intro ja immer noch so ein Musikbit, wo es dann spannend geworden ist, dieses dum-dum-dum.
Sehr gut, ja.
Zumindest war ich mal Bass im Chor. Weiß nicht, ob die Tonlage stimmt, aber zumindest dieser Rhythmus, dieser treibende Rhythmus, der hat natürlich alles, was da Spannendes passiert ist mit den Zeichentrickfiguren, die ein bisschen, sagen wir mal, ungelenk sich bewegt haben, hat es wirklich sehr gut transportiert. Heute hat der Link auf YouTube zu dieser deutschen Titelmelodie von Captain Future fast 5 Millionen Klicks. Macht sie das etwas stolz oder macht sie das zufrieden?
Ja, jetzt kommt der Stolz. Stolz ist dumm, wie gesagt. Zufriedenheit genügt vollkommen.
Mhm.
Und nein, ich freue mich natürlich darüber, dass da so viel Response herrscht, gerade bei dieser Musik, die ja nicht ganz einfach ist. Ja? Sachen wie Heidi oder so, da wundern sich die Leute dass einer Captain Future auf der einen Seite macht und dann so ein einfaches Lied wie Heidi.
Und beides aufbauend auf der gleichen soliden klassischen Ausbildung.
Ja, das ist so. Und ich habe auch die 95% habe ich selbst instrumentiert.
Mhm. Und wenn das jetzt 5 Millionen Klicks hat im Internet, haben Sie da heute als Komponist noch was davon?
Ein paar Pfennige.
Da frage ich den GEMA-Experten.
Die Urheberrechtsgesellschaften haben bei der Installation des Internets geschlafen und haben nur sehr geringe Erlöse erzielt. Im Gegensatz zu den Schallplattenkompanien, die kommen gut zurecht.
Und trotz dieses großen Erfolgs wurde Captain Future zumindest nie neu verfilmt, vielleicht auch als Realfilm. Es gab ja Pläne, Sie hätten nichts dagegen gehabt, oder, mit Ihrer Musik das als Neuauflage zu sehen?
Ich habe sogar einen Vorvertrag gemacht und das ist dann aber anscheinend im Sande verlaufen, weil das Gespenst der Realverfilmung geistert ja schon viele Jahre durch die Welt.
Marmor, Stein und Eisen bricht. Auf der Isar sind manchmal Flöße unterwegs, die bis heute ihre Gäste beschallen mit dieser Musik. Und Christian Brun ist heute mein Gast. Er kennt Bayern gut, er kennt auch München gut und er kennt Orte, wo man eventuell ganz gut hören kann, was da unten auf dem Isarfloß gespielt wird, oder, Herr Brun?
Ja, das ist die große Brücke. Da steht man über dem Kanal. Und wenn tatsächlich was wirklich passiert ist oder öfter, ein Floß mit Musik vorbeikommt und gerade Marmorstein spielt, das macht einen schon glücklich. Ja. Genau wie auf der Wiesn, auch wenn Marmorstein erklingt. Ja.
Fast jeder, der das Lied hört, sagt vermutlich aber, das ist von Trafi Deutscher. Von ihm war aber eigentlich nur der Anfang.
Die Anfangstakte sind von ihm, aber es wäre ja nicht entstanden, wenn er die Anfangstakte nicht gespielt hätte. Er sagte zwar, bei Damm Damm, da machst du einen Blecheinwurf. Und ich sagte, nein, das singst du. Ja. Ich sagte jetzt zu ihm, das fängt sehr gut an. Wie geht das weiter? Sagte er, das machst du.
Und wer entscheidet zum Beispiel in so einem kreativen Prozess jetzt, dass da Damm Damm gesungen wird und nicht Dum Dum oder Meng Meng oder.
Ja, er sang la 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 la, Damm Damm, Damm Damm. Ja? Und das hat mir natürlich ausgezeichnet gefallen. Das ist ein Hook. Ja?
Also, das war Intuition und das haben Sie auch dann nicht weiter hinterfragt.
Nein, wie ein Einfall kommt, kann man gar nicht hinterfragen.
Der Einfall, sagen Sie ja, auch für Melodien, kommt nicht aus Talent oder aus Glück, sondern der kommt vom lieben Gott.
Das ist mein Spruch, ja.
Sind Sie ein spiritueller Mensch? Oder
nein, überhaupt nicht. Nein. Ich bin sehr real. Ja.
Und es gab tatsächlich auch jemanden, der sich dann später beschwert hat oder geschrieben hat, dass der Refrain von Marmorstein und Eisenbricht von der Grammatik her leider nicht korrekt sei.
Ja, da muss man mit den Sprichwörtern sich auskennen. Gleich und gleich gesellt sich kein Brot und Salz, Gott erhalts. Mhm. Das ist der Singular Materialis und den gibt es eben öfter.
Das heißt, also, Marmorstein und Eisen brechen, aber unsere Herzen zechen, das wäre nur die zweite Wahl gewesen.
Ich sage, dann singen Sie halt brechen, wenn Ihnen das Bricht nicht gefällt. Ja.
Ist ein Schlager eigentlich zeitlos?
Es gibt zeitlose Schlager wie La Paloma, der ist beinahe 200 Jahre alt. Mhm. Und man hofft natürlich als Macher, dass die Lieder einen auch zumindest das Leben hinlang durchbegleiten oder auch überleben.
Und dieser Topos La Paloma, der ist auch etwas, was Sie aufgegriffen haben. Manche sagen ja immer, wenn einem gar nichts mehr einfällt, La Paloma geht immer.
Das war mein Spruch, als Georg Buscher La Paloma vorschlug. Wir haben das allerdings auch besonders schick gemacht, muss ich sagen.
Ja, wie macht man ein schickes La Paloma?
Ja, ein sehr aufwendiges Arrangement mit einem doppelten Chor. Mit Reibungen, die vorher nicht üblich waren. Und mit einem Refrain ist am Anfang unterbrochen, mit einem Schlagzeugwirbel. Das hat mehrere Aufhänger. Und natürlich die enorme Stimme von Mireille Mathieu.
Für Mireille Mathieu haben Sie viele Schlager komponiert, Herr Bruhn. Acropolis Adieu passt auch noch in diese lange Liste der Pariser Tango und vieles mehr, die sich millionenfach verkauft haben. Gleichzeitig, wenn man nachliest, findet man die Schlagzeile, dass Sie das musikalische Gewissen waren. Und Sie haben auch schon mal gesagt, Sie waren Mireille Mathieus Schutzengel. War sie so schutzbedürftig?
Habe ich das wirklich gesagt? Daran kann ich mich nicht entsinnen. Also der erste große Erfolg war Hinter den Kulissen von Paris. Mhm. Und ich habe ja über 10 Jahre lang die meisten Lieder für sie verfasst und auch produziert. Also Gewissen insofern, als sie meinen Stil nachgesungen hat. Mhm. Nun muss man sagen, dass die Mireille eine Ausnahmekünstlerin ist, die ungeheuer musikalisch ist. Mhm. Da ist nichts von einer Marionette. Die ist hochmusikalisch und wir haben eigentlich immer nur an der deutschen Aussprache gearbeitet, nicht an den Noten.
Der Spatz von Avignon konnte ja überhaupt kein Deutsch am Anfang. Die musste, glaube ich, den Text erstmal in Lautschrift lernen.
Das wurde phonetisch aufgeschrieben und dann gab es eben Hürden wie das Wort Himmelszelt. Das war schwierig.
Oder noch einmal so süß.
Ja. Einmal, ja. Das einmal, das ist auf der Aufnahme auch nicht richtig getrennt. Ja, irgendwo muss auch die Sorgfalt ein Ende haben.
Heute ist auch Mireille Mathieu 78 Jahre alt inzwischen. Sie kann ihre zweite Stimme, glaube ich, bis heute mit sich selbst singen, oder? Das ist ein großes Kennzeichen von Musikalität.
Das kann man wohl sagen. Also es gehört eigentlich dazu. Man erwartet es. Aber sie hat es ohne Schwierigkeiten bewältigt. Ja.
Wer hat Sie beide eigentlich damals zusammengebracht? Wie lief das in der Anbahnung dieser Geschäftsbeziehung, die ja eigentlich eine kreative künstlerische war?
Die damalige Plattenfirma suchte, oder war es Peter Meisel? Gott hab ihn selig. Also jedenfalls kam ich in die engere Wahl, weil ich eben so ein Allround-Künstler bin, der nicht nur Pop oder nicht nur Volksmusik macht, nicht?
Und als Sie das erste Mal zusammengetroffen sind, spürt man da erstmal, ob die Chemie passt oder wird es einfach zusammengewürfelt und dann soll man einfach zusammenarbeiten und
passt? Also zunächst war der Manager Johnny Stark allein bei mir und hat sich 2 Lieder angehört. Das eine hat ihm nicht gefallen. Mhm. Dann haben wir den Anfang von Hinter den Kulissen gespielt und das hat ihm gefallen. Und das haben wir dann als Demo fertig gemacht, der Mireille Mathieu geschickt. Und dann traf man sich im Studio zum ersten Mal und das ist unter Musikern kein Problem, das klappt immer.
Da ist man professionell genug, ja, dann ja, sozusagen. Ja. Als Schlagersängerin Mireille Mathieu und der Kinderbuchautor James Grüss, die haben ja auf den ersten Blick wenig gemeinsam, diese zwei Personen. Außerdem Erfolg beim Publikum der 60er und 70er Jahre, könnte man sagen. Aber es verbindet sie doch auch die gemeinsame Arbeit mit Ihnen, diese beiden, oder?
Ja, damals gab es noch die Mittagskonzerte und dafür waren eigentlich diese beiden Suiten, Suite Cantabiles, gemacht. Mhm. Der Rhein und das Lied von der Elbe. Der Rhein war von Georg Buschor und das Lied von der Elbe war von James Grüss, was erstaunlicherweise oder auch nicht der Mireille sehr viel mehr Schwierigkeiten bereitete als die Texte von Georg Buschor.
Tatsächlich.
Also die poetischen und weitaus wortreicheren. Sie hat dann gesagt, nie wieder James Grüss.
Aber würden Sie sagen, das war die Kür sozusagen, die Sie gemacht haben? Also gibt es einen Unterschied, wo Sie sagen, das ist routiniertes Handwerk und das ist tatsächlich Kunst, die ich mache? Das ist ernst zu nehmen, bitte?
Kunst ist ja, darf ich den Witz erzählen?
Gerne.
Einer trifft einen, was sind Sie vom Beruf? Ja, ich bin Künstler. Was machen Sie denn? Ja, ich mache Regenschirme. Das ist doch keine Kunst. Ja, machen Sie doch mal einen.
Sehr schön, ja.
Nein, die Kunst fängt auch bei, das ist Kleinkunst. Die Kunst fängt auch beim einfachen Schlager an. Auch beim volkstümlichen. Aber diese beiden Suiten, gesungenen Suiten, die sind natürlich im klassischen Sinne, sind so wie die, man stelle sich eine gesungene Moldau vor. Hm. So funktioniert das.
Der BR-Schlagerbrunch heute mit dem Komponisten Christian Bruhn, der vom Namen her eher in Norddeutschland angesiedelt ist, obwohl er jetzt seit vielen, vielen Jahren schon die Vorzüge Bayerns genießt, Herr Bruhn. Aber wenn man ganz in den Norden geht, in die Nähe von Hamburg, da gibt es deutlich mehr Leute, die so heißen wie Sie.
Ja, Bruhn ist ja nur plattdeutsch und heißt Braun. Das ist ganz einfach.
Brun.
Ja. Wenn ich Bruns genannt werde, antworte ich immer, der Brun hat den Hof. Rundherum die Tagelöhne an den Karten, das sind die Bruns.
Das heißt, in Hamburg gibt es ein Telefonbuch mit mindestens 5 Seiten Bruns, oder?
Ja, es gibt jedenfalls wesentlich mehr Bruns als Brun. Ja.
Ihre Familie war, was man vielleicht heute so als bildungsbürgerlich bezeichnen würde, oder? Die Mutter, geprüfte Lehrerin, konnte gut Klavier spielen. Der Vater Buchverleger, das heißt, Sie hatten gute Startmöglichkeiten.
Ja, und ich sollte ja auch was Ernstes machen.
Ja,
mein
klar.
Vater war nicht sehr glücklich mit meiner Karriere in der leichten Musik.
Aber bevor Sie überhaupt irgendwas überlegt haben, was Sie damit kreativ beruflich machen können, haben Sie mal am Klavier fantasiert, wie man so sagt, und das auch schon im Kleinkindalter.
Ja, mit 4 Jahren habe ich auf dem Klavier fantasiert und mit 5 Jahren hat mir meine Mutter die ersten Noten beigebracht. Mhm. Das heißt, ich konnte die Noten lesen, aber noch nicht den Text, der drüber stand.
Waren Sie sowas wie ein musikalisches Wunderkind?
Nein, nicht im geringsten. Ich bin ein ganz normaler. Ich habe vom lieben Gott eine besondere Begabung, merkfähige Melodien zu erschaffen. Das ist alles. Ja, und das Handwerk gehört sowieso dazu.
Und es gab nie eine Krise, wie es bei Kindern manchmal so ist. Mein eigener Sohn hat mit Geige angefangen, hat das wirklich 2 Jahre mit Passion betrieben. Aber dann war er irgendwann 13 und dann lässt das nach und dann wird das Instrument in die Ecke gelegt. Und dann ist eben die Frage, kommt ein anderes später oder war es das dann, der Ausflug in die Musik? Sowas gab es bei Ihnen nie.
Ja, ich habe immer Musik gemacht, ich war aber nicht sehr fleißig. Und deswegen habe ich zwischendurch mal kurz ein Handwerk erlernt, was mir sehr geholfen hat im menschlichen Leben.
Mhm. Ja. Sie haben eine Lehre als Maler gemacht.
Ja, ja.
Und Malen ist ein Handwerk, da haben wir es ja wieder. Wobei der Ausflug in die wirklich werktätige Bevölkerung, der hat Ihnen nicht geschadet als Bildungsbürgerkind.
Der hat mir genützt, der war entscheidend für mein weiteres Leben, wirklich.
Mhm. Wir hatten ja auch schon viele Buchautoren und Autorinnen hier im BR Schlager Brunch. Die haben mir auch über Schreibkrisen und Schreibhemmungen berichtet. Wenn die in einem nicht sehr inspirierenden Arbeitszimmer saßen zum Beispiel. Also die brauchten dann Anregungen, mussten nach draußen gehen, unter Menschen, in die Natur. Ist es bei Ihnen ähnlich, dass Sie Inspiration brauchen? Oder wir haben vorhin über den Schreibtisch gesprochen. Ist es Ihnen völlig wurscht, wie es um Sie herum aussieht?
Also am Schreibtisch, wenn ich einen fertigen Text habe, den komponiere ich auch am Schreibtisch. Mhm. Dann kritzel ich die Noten neben den Text. Ja. Also einen richtigen Block habe ich nie gehabt. Ich bin mal, als mir irgendein Gospel nicht einfiel, da bin ich mal im Wald spazieren gegangen und dann ist er mir eingefallen. Ja. Hey Moses für Mireille Mathieu. Okay. Aber es wird immer leichter im Alter. Also man hat mehr Zugriff und man hat weniger Hemmungen.
Dann versetzen wir uns doch noch mal kurz ins Jahr 1970, in den damaligen ESC, der damals noch Eurovision hieß. Und damals haben Sie den Platz 3 gemacht. Das war auf dem Siegertreppchen die höchste Platzierung, die Sie erreicht haben.
Ja. weil vorne war ein Mädchen mit weißer Gitarre und Mädchen mit weißer Gitarre gewinnen immer. Die Dana mit All Kinds of Evidence.
Aber Sie waren knapp dahinter. Wunder gibt es immer wieder. Wie haben Sie sich dafür inspirieren lassen? Oder war das auch so eine Auftragsarbeit?
Das ist eine lange Geschichte. Eine Woche vor Einsendeschluss ruft mich der Textdichter Rudolf Günther Lohse an. Du, wir haben da noch eine alte Nummer, die heißt Wunder gibt es immer wieder. Die hat eine sehr gute Refrainmelodie. Wenn man das etwas langsamer und bedeutender macht, und ich dichte dir den ganzen Vers um, dann kannst du es zum Eurovisionsfestival einreichen. Und ich suche mir den Text aus, ich habe einen Ordner mit Texten und habe eine Weile gebrütet. Habe dann natürlich meine damalige Partnerin Katja Epstein im Sinn gehabt und auch vorgeschlagen. Und habe mir diese Einleitung mit dem großen Orchesterschlag und dann der Jazzorgel sehr genau überlegt. Dann kommt der komplizierte Vers und dann eben die einfache Melodie, die Lohse so gut fand. Ja, so ist es entstanden. Wir haben am letzten Moment die Aufnahme gemacht und eingereicht und dann hat es bis zum dritten geklappt.
Ute Freudenberg ist 68 Jahre alt, unser Mädel aus Weimar, und hat schon kurz vor der Pandemie, 2019 war es, für ihr Album den Titel gewählt »Ich weiß, wie Leben geht«. Herr Brun, mit 90 und einer solchen Karriere, wie Sie sie hingelegt haben, wissen Sie spätestens jetzt, wie Leben geht?
Teilweise, würde ich sagen. Ja, aber gewisse Bereiche sind mir immer mehr oder weniger verschlossen gewesen. Ich kenne wenig Fußballer mit Namen und also mit der modernen Popmusik, also da kenne ich mich wenig aus, sagen wir es so. Ja.
Verfolgen Sie, was so im Fernsehen passiert mit Superstars, die gesucht werden, mit Castingshows? Haben Sie dazu noch irgendwie eine Meinung heute?
Ich habe nichts dagegen, aber ich bin auch nicht begeistert davon.
Und meinen Sie, dass man heute solche Karrieren, wie Sie sie damals mit Künstlern gestartet haben, noch möglich sind?
Es ist so, es werden mehr Sänger, talentierte Sänger ausgesucht, als gute Lieder existieren. Die können alle gar nicht bedient werden, weil so viel gescheite Komponisten und so viel schlagträchtige Lieder gibt es gar nicht, nicht. Und so versanden manche Karrieren.
Das heißt, Sie fehlen eigentlich, oder?
Na, ich bin ja aus der Zeit gefallen. Ich bin ja Romantiker. Ich mache ja Melodien, die ganz anders sind.
Romantiker heiraten oft, ist ja auch so ein Spruch, den man kennt. Sie haben 5 Frauen geheiratet, einige haben wir schon erwähnt heute im Gespräch, die aber auch mit Ihnen Musik gemacht haben zum Teil, die Sie interpretiert haben. Sind Künstlerseelen irgendwie unstet oder untreu oder warum hat es dann letztendlich immer nicht geklappt?
Also der Beruf bringt es mit sich, dass man sehr oft getrennt ist. Ich muss aber darauf hinweisen, dass die erste Ehe 25 Jahre gedauert hat und die zweite bereits auch so lange, ja, knapp 25, also zusammen beinahe 48 Jahre mit 2 Frauen verheiratet. Nicht gleichzeitig, sondern nacheinander.
Und mit einer auch 2 Söhne gezeugt, die heute auch schon fast im Rentenalter sind. Und Sie haben ein musikalisches Gen zumindest weitergegeben, oder?
Ja, mein jüngerer Sohn ist ein sehr talentierter Schlagzeuger, obwohl er was völlig anderes ist. Er ist Wirtschaftsprofessor, aber er spielt wirklich blendend Schlagzeug und komponiert auch sehr interessant und natürlich völlig modern im Gegensatz zu mir.
In Ihrer Autobiografie, da gibt es auf Seite 253 ein Kapitel mit der Überschrift Geschichten, Gedichte und Träume. Hatten oder haben Sie auch eine schriftstellerische Ader immer noch?
Ich bin zumindest verbal einigermaßen gut beschlagen.
Und belesen.
Und belesen und war also deswegen auch imstande, mein Buch ohne weitere orthografische oder grammatische Fehler zu vervollständigen.
Von ihm selbst geschrieben, genau, heißt das Buch. Da ist auch eine Traumbeschreibung drin, so gegen Ende. Da beschreiben Sie, wie Sie in den Himmel kommen. Und es fällt auf, in dem großen Raum, der mit Plexiglas unterteilt ist, herrscht zwar ein Gemurmel und sind viele Menschen, so haben Sie das beschrieben, Ihren Traum. Was mir auffällt, da ist keine Musik im Himmel.
Der Traum ist ja ein Albtraum.
Ja.
Denn es sind pro Abteil aus Plexiglas und Sperrholz sind 100 Leute, die kommen nach Sterbedatum, also aus der ganzen Welt. Ja?
Okay.
Ich habe also erstmal jemanden gesucht, der wenigstens Englisch konnte. Und den habe ich gefragt, wo kann ich denn Mozart treffen oder Goethe? Ich sagte, bist du verrückt? Die sind meilenweit weg. Die tust du nie. Du bleibst hier bis ans Ende aller Zeiten. Das ist ein Albtraum.
Oh je.
Ja, ohne Musik.
Und was würden Sie Mozart fragen, wenn Sie ihn dann doch treffen könnten im Himmel?
Wie konntest du nur so großartig sein?
Ein Musiker, ein Komponist wird nie aufhören mit seinem Schaffen, aber die Ideen haben ja vermutlich auch nicht aufgehört, Herr Brun. Sie sind jetzt 90, komponieren Sie noch und wenn ja, für wen?
Hauptsächlich für mich selbst. Ich habe noch ein paar Entertainer, Chansonsänger, die manchmal mir was abnehmen. Gerade hat Dieter Hallervorden was von mir aufgenommen.
Tatsächlich?
Ja. Aber ich habe auch, mache so handwerkliche Übungen. Ich habe auch einen Wiener Walzer, wieder drei Wiener Walzer, zwar modern, aber eben doch im Walzertakt. Und dann habe ich eine selbst erfundene Filmmusik gemacht. Ich kann nicht ohne Musik leben, aber das mache ich erstmal für mich.
Das heißt, der Film zu der Musik muss noch erfunden werden?
Der Regisseur muss erst geboren werden.
Wir haben ganz am Anfang unseres Gesprächs heute darüber gesprochen, dass Musik jung hält und agil. Sind diese Fingerübungen, die Sie beschreiben, auch das, was andere Menschen vielleicht mit Kreuzworträtseln und Sudoku im Alter lösen, dass sie wirklich auch fit im Kopf bleiben? Dass die Gehirnwindungen noch durch die Musik einfach mal durchtrainiert werden?
Ja, wie gesagt, wir arbeiten ja mit unzähligen Computern und Synthesizern und ich habe auch noch ein Notensetzsystem, was die Noten so setzt wie früher gedruckt. Und das sind also Manuals, die muss man lernen und Anweisungen und die Bedienung. Das hält natürlich mindestens so jung wie ein Sudoku.
Ja, ja. Also lebenslanges Lernen, das ist etwas.
Ja, ja.
Und gleichzeitig weniger der Stolz, sondern mehr die Zufriedenheit und die Demut, die übrig bleibt.
Das haben Sie sehr schön formuliert.
Alles andere nachzulesen in der Biografie Marmor, Stein und Liebeskummer. Meine Welt ist die Musik, nach wie vor aktuell und sehr, sehr viel detailreicher, als wir es hier heute in den 2 Stunden werden konnten im BR Schlager Brunch. Trotzdem vielen Dank für den Einblick in Ihr Leben, in Ihre Karriere, so kurz nach dem 90. Geburtstag. Christian Brun, vielen Dank fürs hier gewesen sein.
Ich bedanke mich auch sehr.
BR Schlager. Der BR Schlager Brunch.
Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.